Die haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Außenseiter, und es beleuchtet Flüchtlingsbewegungen im modernen Europa der Neuzeit. Wie kamen Sie dazu, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen?
Oh, das geht ganz ursprünglich auf meine Dissertation Mitte der 90er Jahre zurück. Ich habe 1997 promoviert mit einem Vergleich über die sogenannten Umsiedler in der damals schon ehemaligen DDR zu den Repatrianten, auch da muss man eigentlich Anführungszeichen hinzusetzen, in der Volksrepublik Polen. Und was eigentlich diese beiden kommunistischen Staaten dann mit dieser Herausforderung gemacht haben, wie sie damit umgegangen sind, dass sie jeweils mehrere Millionen Flüchtlinge aufnehmen mussten. Und das habe ich noch verglichen mit der Bundesrepublik. Also für mich ist es sozusagen ein altes Thema. Und das habe ich dann eben erweitert zu einem größeren Buch ausgebaut, wobei ich auch schon mal sehr viel publiziert habe über Nationalismus, Gewalt, ethnische Säuberung. Also insofern war es jetzt nicht neu. Aktueller Anlass war eigentlich folgender. 2015 hatte ich ein Gastsemester in Budapest. Das ist ja von Wien nur 2,5 Stunden mit dem Zug entfernt. Und da war ich an der Central European University, also die jetzt Orban koordiniert bzw. schließen möchte. Und auf dem Rückweg nach Wien habe ich öfter mal den Abend- oder den Nachtzug genommen. Und der war schon Anfang 2015, waren diese Züge ganz oft voll mit Flüchtlingen und anderen Migranten. Das heißt, man konnte eigentlich schon ahnen, was da kommt. Einfach nur, weil man dort in diesem Teil Europas unterwegs war, war eigentlich schon klar, Anfang 2015, dass da was Größeres im Gang ist, was man dann später Flüchtlingskrise genannt hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass ja Flucht und Migration seit Jahrhunderten in Europa ja eigentlich zum Alltag gehören und dass es in der Vergangenheit aber auch ja viel umfangreichere Fluchtbewegungen und auch viel ungünstigeren Bedingungen gab als die heutige. Können Sie vielleicht kurz ein paar Beispiele erläutern?
Also jetzt, wenn man auf die deutsche Geschichte Bezug nimmt, gab es viel, viel mehr Flüchtlinge. Erstens nach dem Ersten Weltkrieg und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man es mal jetzt auf europäischer Ebene oder globaler Ebene betrachtet, ist es so, dass es nach dem Ersten Weltkrieg im Verhältnis zur Weltbevölkerung auf jeden Fall mehr Flüchtlinge gab als jetzt, 2015 oder in den letzten Jahren, trotz des Bürgerkriegs in Syrien und in anderen Ländern. Und nach dem Zweiten Weltkrieg im Verhältnis zur Weltbevölkerung waren es mehr als doppelt so viele Flüchtlinge wie jetzt. Also wesentlich mehr. Und wenn man Europa in den Blick nimmt, dann gleich nochmals mehr. Also das war wirklich ein ganzer Kontinent, war in Bewegung. Natürlich nicht freiwillig, aber das Zweite ist, dass diese Massenflucht entweder noch im Krieg oder dann vor allem nach dem Krieg eigentlich in Folge der Friedensordnung erfolgt ist. Und jetzt zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Europa einfach mal 30 Millionen Menschen, die irgendwo hin oder wegziehen mussten. Und das eben unter den Bedingungen von Kriegszerstörungen, von Nahrungsmittelknappheit, von Hunger, keine Heizung. Es gab auch sehr viele Tote damals, aber gut, trotz dieser wesentlich schlechteren Ausgangsbedingungen hat man das dann eigentlich doch hinbekommen, das zu bewältigen und diese Flüchtlinge, die auch aus ganz unterschiedlichen Ländern kamen, auf die Dauer dann zu integrieren. Das trifft übrigens auch auf Sachsen zu, was von diesen Fluchtbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg besonders betroffen war.
Ja, dieses Hinbekommen mit der Integration, was können Sie sagen, wie unterscheidet sich der Umgang mit den Geflüchteten in Europa heute von damals?
Naja, also jetzt haben wir jetzt mit einem Kontinent zu tun, der ungleich wohlhabender ist und viel mehr Ressourcen hat und eigentlich ganz gut mit diesen Problemen umgehen müsste. Aus politischen Gründen geht das natürlich nicht so leicht, Stichwort Flüchtlingsquote. Da gibt es viele Streitpunkte, auch jetzt bei den Koalitionsverhandlungen, Stichwort Familiennachzug. Also es gibt verschiedene Konfliktpunkte, die das eben nicht so leicht machen. Aber ich würde jetzt mal sagen, also die ökonomischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen sind in vieler Hinsicht viel günstiger, wenngleich natürlich der heutige Arbeitsmarkt in vieler Hinsicht für Flüchtlinge auch viel schwieriger ist. Also es ist eine gemischte Bilanz, alles in allem. Man soll auf keinen Fall blauäugig sein. Aber ich würde sagen, dass alles in allem insgesamt die Voraussetzungen besser sind.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach Mittel, um quasi die Integration hinzubekommen? Also was könnte man denn als Europäer im Vergleich zu eben jenen Flüchtlingsbewegungen von damals im Vergleich zu heute lernen?
Nun, es liegt jetzt erstmal in der Kompetenz der europäischen Nationalstaaten und dann zum Teil in Deutschland ja auch noch der Länder. Das heißt, die müssen erstmal selber dass alle Einzelnen beschließen, was sie dort machen wollen und machen können. Ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, schon sagen oder aus der Vergangenheit ableiten, wenn man so will, Best Practices, ja, also Modelle, wo es besonders gut funktioniert hat, oder wenn man aus Fehlern, frühere Fehler vermeiden will, aus der Geschichte lernen, so direkt ist schwierig, aber frühere Fehler vermeiden oder eben Modelle auch übernehmen, was man, glaube ich, schon allgemein sagen kann, ist, dass sich Investitionen in die Integration rentieren. Das betrifft vor allem Sprachkurse, berufliche Qualifizierungsprogramme, am besten beides gekoppelt, also dass die Menschen schon arbeiten gehen können, aber dann zum Beispiel auch abends noch Deutsch lernen. Also je mehr man dort hineinsteckt, das kann man auch anhand von anderen Zuwanderergruppen ablesen, zum Beispiel in Deutschland konkret die Aussiedler, die in gewisser Hinsicht verspätete Flüchtlinge oder Vertriebene waren, oder auch die Vertriebenen selbst, Stichwort Lastenausgleich. Also wenn man dort investiert, dann rechnet sich das. Wenn man hingegen nichts macht und nichts tut und denen eigentlich nichts bietet, dann, ja, dann muss man damit rechnen, dass man sich Probleme für die Zukunft einhandelt. Wenn man es jetzt mal ganz weniger abstrakt betrachtet und zum Beispiel an konkrete Maßnahmen denkt, weil es gibt ja den Sachverständigenrat für Migration, den SVR, und die haben natürlich auch ihre eigenen Expertisen, aber wenn man es ganz konkret betrachten will, würde ich zum Beispiel sagen, angesichts so der kulturellen Werte, derer, die da gekommen sind und vielleicht auch der Erwartungen in der Aufnahmegesellschaft. Ich glaube, was momentan ich empfehlen würde, ganz konkret, wäre ein Frauenförderungsprogramm. Das betrifft Flüchtlingsfrauen, die schon da sind. Frauen integrieren sich häufig leichter. Es betrifft auch noch den Wert der Gleichberechtigung, den man damit gleich vermitteln könnte. Und es betrifft vielleicht auch den so heiß umstrittenen Familiennachzug, wo wahrscheinlich vieles besser funktionieren könnte, wenn der Männerüberhang abnimmt, also wenn mehr Frauen im Land sind.
Mhm. Aber wie erklären Sie sich in Bezug auf die vergangenen Bewegungen von Geflüchteten den Unmut der Bevölkerung, der jetzt in vielen europäischen Ländern ja einhergeht und auch eben ein erstarkender und gefestigter Rechtspopulismus in der Politik? Also jetzt kann man ja auf Deutschland gucken, aber oder eben auch auf Frankreich oder auch auf Österreich, was jetzt auch gerade sich abzeichnet. Wie ist diese Entwicklung in der Bevölkerung herzuerklären?
Ja, leider ist es nicht ganz neu und das gab es auch bei früheren Fluchtbewegungen schon. Also erstmal eine Phase der relativen Offenheit, dann wachsende Skepsis und dann sogar Ablehnung. Ja? Und eigentlich, auch wenn man nicht so laut das ausspricht, eigentlich eher Desintegration und auf jeden Fall, dass man auch Integration gar nicht mehr so wirklich anstrebt. Das ist jetzt auf jeden Fall in Österreich der Fall mit dem neuen Regierungsprogramm. Sieht das so aus erstmal. Leider ist es nicht völlig neu. Jetzt, wie kann man das jetzt konkret erklären? Also was schon eine Rolle spielt, wenn man es mit einer Gesellschaft zu tun hat, die zumindest in Teilen doch sehr stark verunsichert würde, wo die materielle Existenz jetzt vielleicht nicht so gesichert ist, ja, wo sehr viele Menschen selber ein hartes Leben haben, vielleicht auch noch Aufstocker sind nach Hartz IV und mit ihrer Arbeit kaum überleben können. Die fragen sich natürlich erstmal, warum andere Gruppen, die noch nichts in soziale Systeme einbezahlt haben, erstmal Sonderleistungen kriegen vom Staat. Also so eine Neiddebatte, ich glaube, die ist fast unvermeidbar und die wurde auch in der Vergangenheit schon immer wieder geführt. Meine Antwort darauf ist, dass erstens, wenn man denen was abschneidet und weniger gibt, die jetzt vielleicht auch zu wenig haben, eigentlich nicht profitieren würden. Das ist eine Illusion. Sondern, dass man eigentlich versuchen sollte, eine Win-Win-Situation zu erzeugen, wo alle etwas davon haben. Und zum Teil ist das doch schon der Fall. Also zum Beispiel ist jetzt durch die Flüchtlinge endlich und verspätet wieder eine Debatte über sozialen Wohnungsbau in Gang gekommen. Das wurde sträflich vernachlässigt nach der deutschen Einheit aus verschiedenen Gründen. Und ja, jetzt durch die Ankunft der Flüchtlinge ist eigentlich klar, dass es wirklich einen unvermeidbaren Bedarf gibt und von dem können dann ja hoffentlich auch die schon länger ansässigen Deutschen profitieren, ja? Also die schon da sind. Und also da kann man sehen, dass die Ankunft von Flüchtlingen auch alte, verkrustete Strukturen aufbrechen kann und positive Veränderungen in Gang setzen. Aber das ist natürlich erstmal nicht so leicht zu vermitteln. Und im Moment dominieren die Ängste, die werden politisch ausgenutzt von verschiedenen Parteien und Bewegungen. Es ist halt sehr bedauerlich, wenn mit diesen Ängsten wirklich so bewusst gespielt wird und man von allen möglichen anderen Problemen ablenkt, wie jetzt zum Beispiel Orbán in Ungarn, also wo es ganz massive Probleme gibt mit Rechtsstaatlichkeit, mit Medienfreiheit, mit Wissenschaftsfreiheit, mit Korruption. Und da kann man halt immer mit diesem hochgespielten Nationalismus schön davon ablenken. Umso bedauerlicher ist es, dass der jetzt in Deutschland gerade erst bei der CSU-Klausurtagung wieder mit freundlichen Armen empfangen wurde.
Ja genau, also bei der CSU in Deutschland, die jetzt immer noch weiter nach rechts rückt und versucht auch die Stimme der AfD irgendwie noch abzuschlagen, aber ja auch in Österreich, wo sie ja vor uns auch kurz drauf eingegangen sind, wird mit den Ängsten der Bevölkerung gespielt. Sie wohnen ja in Wien und haben sich auch schon bereits kritisch zu den Regierungsplänen von ÖFP und FPÖ bezüglich der Asylpolitik geäußert. Die Regierung, haben sie auch schon gesagt, sieht ja nicht wirklich vor, Geflüchtete zu integrieren, beziehungsweise ihnen überhaupt einen Daueraufenthalt zu ermöglichen. Sie plant ja, dass die Antragstellende ihr Bargeld abgeben sollen, Sozialleistungen kürzen sollen und das Handy überprüft werden soll. Wie bewerten Sie dies in Bezug auf die historische Grundlage?
Ja, es ist ein bisschen geschichtsvergessen. Österreich hat in den 90ern übrigens im Gegensatz der Bundesrepublik die meisten Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien behalten. Dann Ende der 90er, als sie zurückkehren sollten, während die Bundesrepublik, damals von hoher Arbeitslosigkeit geplagt, fast alle zurückgeschickt hat. Österreich hat davon ökonomisch profitiert, wobei natürlich auch der Arbeitsmarkt damals ein ganz anderer war. Und das hat man ja offensichtlich vergessen. Dito, dass andere Staaten Österreich Flüchtlinge nach 1956 und nach 1968 in großer Zahl abgenommen haben. Also diese internationale Weiterleitung, die hat ja sehr gut funktioniert. Nach dieser Logik müsste man eigentlich jetzt auch für EU-Flüchtlingsquoten sein, aber der neue Kanzler hat sich jetzt erstmal dagegen gestellt.
Zum Schluss vielleicht noch von Ihnen so ein kleiner Ausblick. Was könnte passieren oder was wird in den nächsten Jahren regierungsmäßig und asylpolitisch in Österreich vielleicht oder auch in europäischen Ländern passieren?
Hier muss man erstmal sehen, was die neue Regierung wirklich tut. Angekündigt hat sie viel, aber das ist ja immer zweierlei, was angekündigt wird und was dann wirklich gemacht wird. In Deutschland befürchte ich, dass sich die Diskurse weiter verschieben, letztlich gegen Flüchtlinge, dass man auch gar nicht mehr von Flüchtlingen spricht, sondern eben nur noch von illegalen Migranten oder illegaler Migration. Also das sehe ich schon mit Sorge und dass ja letztlich diese Neiddebatte dann eigentlich auch von politischer Seite, also jetzt konkret von der CSU, auch noch gefördert wird. Also wenn man da so schnell ruft nach Sozialkürzungen, ja, zu was führt es denn, dass dann die Flüchtlinge womöglich weniger Geld haben und auf die Straße gehen, betteln müssen, sonst was. Also das wird nicht zur Integration beitragen, wenngleich natürlich auch Sozialleistungen auch mal kontraproduktiv sein können und man wirklich genau immer wieder überprüfen sollte, für was man jetzt eigentlich was bezahlt und wie sich das auswirkt. Aber das ist eigentlich meine Hauptsorge, also dass sich das immer mehr in Richtung Neiddebatte und auch Ausgrenzung verschiebt, was dann auch schnell einen Teufelskreislauf in Gang setzen kann. Ja. Also dass die sich aufgrund dessen die Flüchtlinge ausgegrenzt fühlen, vielleicht langsamer oder gar nicht integrieren, was dann wiederum dazu führt, dass die negativen Haltungen zunehmen. Das ist eigentlich meine Hauptsorge und meine Hoffnung, dass man weiter konstruktiv mit diesen Problemen umgeht.